Kapitel 40: Gottes Volk wird befreit. Wenn der Schutz menschlicher Gesetze denen entzogen wird, die die Gebote Gottes ehren, wird in verschiedenen Ländern gleichzeitig eine Bewegung entstehen, sie zu vernichten. Wenn die in dem Erlass bestimmte Zeit herannaht, verschwört sich das Volk, die verhasste Sekte auszurotten. Es wird beschlossen, in einer Nacht den entscheidenden Schlag zu tun, der die Stimme der abweichenden Ansichten und des Tadels für immer zum Schweigen bringen soll. Gottes Kinder, etliche in Gefängniszellen, etliche in einsamen Schlupfwinkeln der Wäldern und Berge verborgen, flehen noch immer um göttlichen Schutz, während überall bewaffnete Männer, angetrieben von Scharen böser Engel, Vorkehrungen für das Werk des Todes treffen. Jetzt, in der Stunde der äußersten Gefahr, wird der Gott Israels zur Rettung seiner Auserwählten einschreiten. Der Herr hat gesagt: Da werdet ihr singen wie in der Nacht des heiligen Festes und euch von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des Herrn, zum Hort Israels. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen, und man wird sehen, wie sein Arm herniederfährt mit zornigem Drohen und mit Flammen verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch und Hagelschlag. Jesaja 30, 29 und 30. Mit Siegesrufen, mit Spott und Verwünschungen sind Scharen gottloser Menschen im Begriff, sich auf ihre Beute zu stürzen, aber siehe, eine dichte Finsternis, schwärzer als die dunkelste Nacht, senkt sich auf die Erde hernieder. Dann überspannt ein Regenbogen, strahlen von der Herrlichkeit des Thrones Gottes, den Himmel und scheint jede betende Gruppe einzuschließen. Die zornigen Scharen werden plötzlich aufgehalten, ihre spottenden Rufe ersterben. Die, auf die sich ihre mörderische Wut richtete, sind vergessen. Mit schrecklichen Ahnungen starren sie auf das Sinnbild des Bundes Gottes und möchten gern vor dessen überwältigendem Glanz geschützt sein. Das Volk Gottes vernimmt eine helle, klangvolle Stimme, die sagt: Seht auf! Und die Augen zum Himmel erhebend, erblickt es den Bogen der Verheißung. Die schwarzen, drohenden Wolken, die das Himmelsgewölbe bedeckten, haben sich zerteilt, und gleich Stephanus sieht es unverwandt in den Himmel und erblickt die Herrlichkeit Gottes und des Menschen Sohn sitzend auf seinem Thron. An seiner göttlichen Gestalt erkennen die Auserwählten die Zeichen seiner Erniedrigung, und von seinen Lippen vernehmen sie die vor seinem Vater und den heiligen Engeln dargebrachte Bitte: Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 24. Wiederum erklingt eine liebliche und frohlockende Stimme, die sagt: sie kommen, heilig, harmlos und unbefleckt. Sie haben das Wort meiner Geduld gehalten, sie sollen unter den Engeln wandeln. Und die blassen, zitternden Lippen derer, die an ihrem Glauben festgehalten haben, brechen in ein Siegesgeschrei aus. Es ist mitten in der Nacht, da Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. Die Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen rasch aufeinander. Die Gottlosen schauen mit Schrecken und Bestürzung auf die Vorgänge, während die Gerechten mit feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung betrachten. In der Natur scheint alles außer der gewohnten Ordnung zu sein. Die Ströme hören auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken steigen herauf und stoßen gegeneinander. Mitten an dem aufgerührten Himmel ist eine Stelle von unbeschreiblicher Herrlichkeit, von wo aus die Stimme Gottes gleich der Stimme vieler Wasser ertönt und sagt: Es ist geschehen. Offenbarung 16, Vers 17 und 18. Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Es geschieht ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben allzu groß. Offenbarung 16, Vers 17 und 18. Der Himmel scheint sich zu öffnen und zu schließen. Die Herrlichkeit vom Throne Gottes scheint durchzublitzen. Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Winde und zerrissene Felsen werden überall hin zerstreut. Es erhebt sich ein Getöse wie von einem heranziehenden Sturm. Das Meer wird aufgewühlt. Man hört das Brüllen des Orkans, der Stimmen von Dämonen gleich, wenn sie sich zur Zerstörung aufmachen. Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die Wogen des Meeres. Ihre Oberfläche bricht auf. Selbst ihre Grundfesten scheinen zu weichen. Bergketten versinken. Bewohnte Inseln verschwinden. Die Seehäfen, die an Lasterhaftigkeit Sodom gleich geworden sind, werden von den zornigen Wassern verschlungen. Babylon der Großen wird gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Offenbarung 16, Vers 19 und 20. Große Hagelsteine, jeder schwer wie ein Zentner, vollbringen ihr Zerstörungswerk. Die stolzesten Städte der Erde werden in Trümmer gelegt. Die herrlichsten Paläste, an denen die Großen der Welt ihre Reichtümer verschwendet haben, um sich selbst zu verherrlichen, zerfallen vor ihren Augen. Gefängnismauern werden niedergerissen und Gottes Volk, das um seines Glaubens willen gefangen gehalten worden war, wird in Freiheit gesetzt. Gräber öffnen sich und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einem zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Daniel 12, Vers 1. Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Und auch die ihn durchbohrt haben, Offenbarung 1, Vers 7, die Christus in seinem Todesschmerz verspotteten und verlachten, und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und die den Treuen und Gehorsamen verliehenen Ehren wahrzunehmen. Dichte Wolken bedecken noch den Himmel, doch hier und da bricht die Sonne hindurch, wie das rächende Auge des Herrn. Wütende Blitze zucken vom Himmel und hüllen die Erde in ein Flammenmeer. Lauter als das schreckliche Grollen des Donners ertönen geheimnisvolle, furchterregende Stimmen und verkünden das Schicksal der Gottlosen. Die gesprochenen Worte werden nicht von allen erfasst, aber deutlich verstanden von den falschen Lehrern. Seelen, die kurz zuvor noch so sorglos, so prahlerisch und herausfordernd, so siegesbewusst in ihrer Grausamkeit gegen das die Gebote haltende Volk Gottes waren, sind jetzt von Bestürzung überwältigt und beben vor Furcht. Ihre Wehrufe übertönen das Getöse der Elemente. Dämonen anerkennen die Gottheit Christi und zittern vor seiner Macht, während die Menschen um Gnade flehen und vor Schrecken im Staube kriechen. Die Propheten des alten Bundes sagten, als sie im Gesicht den Tag Gottes sahen: Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Jesaja 13, Vers 6. Geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und von seiner herrlichen Majestät. Denn alle hoffärtigen Augen werden erniedrigt werden und die stolze Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tag. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. Jesaja 2, Verse 10 bis 12, Verse 20 und 21. Durch die aufreißenden Wolken strahlt ein Stern, dessen Glanz im Gegensatz zu der Finsternis viermal heller ist. Er spricht den Treuen Hoffnung und Freude, den Übertretern des Gesetzes Gottes aber Strenge und Zorn zu. Die alles für Christus geopfert haben, sind nun sicher, geborgen wie in der Hütte des Herrn. Sie sind geprüft worden und haben vor der Welt und den Verächtern der Wahrheit ihre Treue zu dem bewiesen, der für sie starb. Eine wunderbare Verwandlung ist mit denen vorgegangen, die selbst angesichts des Todes ihre Rechtschaffenheit bewahrt haben. Sie sind plötzlich von der finsteren, schrecklichen Wüterei der in Dämonen verwandelten Menschen befreit worden. Ihre vor kurzem noch blassen, ängstlichen und verstörten Angesichter erglühen nun vor Erstaunen, Glauben und Liebe. Ihre Stimmen erheben sich in dem siegesfrohen Gesang. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Psalm 46, Verse 2 bis 4. Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die Wolken ganz auf und der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, unaussprechlich herrlich im Gegensatz zu dem schwarzen und zornigen Firmament auf beiden Seiten. Die Herrlichkeit der himmlischen Stadt erstrahlt aus den offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln hält. Der Prophet sagt, die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott selbst ist Richter. Psalm 50, Vers 6. Jenes heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, das unter Donner und Flammen vom Sinai herab als Richtschnur des Lebens verkündigt wurde, wird nun den Menschen offenbart als Maßstab des Gerichtes. Die Hand öffnet die Tafeln und die 10 Gebote werden sichtbar, wie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind so deutlich, dass alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des Aberglaubens und der Ketzerei ist von jedem Gemüt verschwunden und die 10 kurzen, verständlichen und vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. Es ist unmöglich, den Schrecken und die Verzweiflung derer zu beschreiben, die Gottes heilige Anforderungen mit Füßen getreten haben. Der Herr gab ihnen sein Gesetz. Sie hätten ihren Charakter damit vergleichen und ihre Fehler erkennen können, als noch Zeit zur Buße und Besserung war. Aber um die Gunst der Welt zu erlangen, setzten sie seine Vorschriften beiseite und lehrten andere, sie zu übertreten. Sie haben Gottes Volk zu zwingen versucht, seinen Sabbat zu entheiligen. Jetzt werden sie durch jenes Gesetz, das sie verachtet haben, verdammt. Mit schrecklicher Deutlichkeit sehen sie, dass sie keine Entschuldigung haben. Sie erwählten selbst, wem sie dienen und wen sie anbeten wollten. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Malachi 3, Vers 18. Die Feinde des Gesetzes Gottes, vom Prediger an bis hinunter zu dem Geringsten unter ihnen, haben einen neuen Begriff von Wahrheit und Pflicht. Zu spät sehen sie, dass der Sabbat des 4. Gebots das Siegel des lebendigen Gottes ist. Zu spät erkennen sie die wahre Natur ihres falschen Sabbats und den sandigen Grund, auf welchen sie gebaut haben. Es wird ihnen klar, dass sie gegen Gott gekämpft haben. Religionslehrer haben Seelen ins Verderben geführt, während sie vorgaben, sie zu den Toren des Paradieses zu geleiten. Erst am Tage der endgültigen Abrechnung wird man begreifen, wie groß die Verantwortlichkeit der in heiligen Ämtern stehenden Menschen ist und wie schrecklich die Folgen ihrer Untreue sind. Nur in der Ewigkeit können wir den Verlust einer einzigen Seele richtig schätzen. Schrecklich wird dessen Los sein, zu dem Gott sagen wird, »Gehe hinweg von mir, du gottloser Knecht!« Die Stimme Gottes erschallt vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der Ankunft Christi und übergibt seinem Volk den ewigen Bund. Gleich den lautesten Donnerschlägen rollen seine Worte über die Erde, dass Israel Gottes lauscht, die Augen nach oben gerichtet. Die Angesichter werden von seiner Herrlichkeit erleuchtet und scheinen wie das Antlitz Moses, als er vom Sinai herniederkam. Die Gottlosen können sie nicht ansehen, Und wenn der Segen über die ausgesprochen wird, die Gott dadurch ehrten, dass sie seinen Sabbat heilig hielten, erschallt ein gewaltiges Siegesgeschrei. Im Osten erscheint eine kleine schwarze Wolke, ungefähr halb so groß wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die in der Entfernung in Finsternis gehüllt zu sein scheint. Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In feierlichem Schweigen blicken alle unverwandt auf sie, wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich eine große weiße Wolke entwickelt, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und über der der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet voraus als ein mächtiger Sieger. Er kommt jetzt nicht als Schmerzensmann, den bitteren Kelch der Schmach und des Wehs zu trinken, sondern als Sieger im Himmel und auf Erden, um die Lebendigen und die Toten zu richten. Er hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und ihm folgte das Heer des Himmels, Offenbarung 19, Vers 11 und 14. Mit Wechselgesängen himmlischer Weisen begleitet ihn ein unzählbar großes Gefolge heiliger Engel. Das Firmament scheint mit leuchtenden Gestalten bedeckt zu sein, 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Keine menschliche Feder kann die Herrlichkeit dieses Anblicks beschreiben, kein sterblicher Verstand seine Pracht erfassen. Seines Lobes war der Himmel voll und seiner Erde war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht, Habakuk 3, Vers 4. Da die lebendige Wolke noch näher kommt, sieht jedes Auge den Lebensfürsten. Keine Dornenkrone entstellt sein erhabenes Haupt, sondern ein Diadem der Herrlichkeit ruht auf seiner heiligen Stirn. Sein Angesicht leuchtet heller als die blendende Mittagssonne und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Offenbarung 19, Vers 16. Vor seiner Gegenwart sind alle Angesichter bleich, und auf die Verwerfer der Gnade Gottes fällt der Schrecken ewiger Verzweiflung. Nun muss aller Herzen verzagen und die Knie schlottern, aller Lenden zittern und aller Angesicht bleich wird. Jeremia 30, Vers 6, Nahum 2, Vers 11. Die Gerechten rufen mit Zittern, wie er kann bestehen? Der Gesang der Engel verstummt, und es herrscht eine Zeit lang tiefes Schweigen. Dann vernimmt man die Stimme Jesu, die sagt, meine Gnade ist genügend für euch. Die Gesichter der Gerechten hellen sich auf, Freude erfüllt jedes Herz, und die Engel singen im Chor und jubeln wiederum, indem sie sich der Erde noch mehr nähern. Der König aller Könige steigt auf der Wolke herab, in Feuerflammen gehüllt. Der Himmel entweicht wie ein zusammengerolltes Buch, die Erde zittert vor ihm und alle Berge und alle Inseln werden aus ihren Örtern bewegt. Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Psalm 50, Vers 3 und 4. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Offenbarung 6, Verse 15 bis 17. Das höhnische Gespött hat aufgehört, lügende Lippen sind zum Schweigen gebracht, das Waffengeklirr und Schlachtgetümmel und alles Ungestüm und die blutigen Kleider sind verschwunden, Jesaja 9, Vers 5. Nur die Stimme des Gebets und Laute des Weinens und Wehklagens werden jetzt vernommen. Von den Lippen der jüngst noch Spottenden ertönt der Schrei, es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Die Gottlosen bitten, eher unter den Felsen der Berge begraben zu werden, als dem Angesicht dessen zu begegnen, den sie verachtet und verworfen haben. Sie kennen jene Stimme, die an das Ohr der Toten dringt. Wie oft hat ihr sanfter, flehender Ton sie zur Buße gerufen. Wie oft ist sie in den rührenden Bitten eines Freundes, eines Bruders, eines Erlösers vernommen worden. Den Verwerfern seiner Gnade könnte keine andere Stimme so verdammend, so urteilsschwer sein als jene, die so lange gefleht hat. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Hesekiel 33, Vers 11. Ach, dass es für sie die Stimme eines Fremdlings wäre. Jesus sagt, wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, Sprüche 1, 24 und 25. Jene Stimme weckt Erinnerungen, die sie gern austilgen möchten, verachtete Warnungen, abgeschlagene Einladungen, geringgeschätzte Vorrechte. Dort sind jene, die Christus in seiner Erniedrigung verspotteten. Mit durchdringender Macht kommen ihnen die Worte des Dullers ins Gedächtnis, die er von dem hohen Priester beschworen feierlich erklärte. Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Matthäus 26, Vers 64. Jetzt erblicken sie ihn in seiner Herrlichkeit und sie müssen ihn noch sehen, zur Rechten der Kraft sitzen. Die seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, verspotteten, sind nun sprachlos. Da ist der hochmütige Herodes, der über seinen königlichen Titel spottete und den höhnenden Soldaten befahl, ihn zum König zu krönen. Das sind ganz dieselben Männer, die mit verruchten Händen das purpurne Gewand um seine Gestalt legten und auf seine heilige Stirn die Dornenkrone setzten, die in seine widerstandslose Hand das Zepter des Spottes legten und sich in gotteslästerlichen Hohnreden vor ihm verbeugten. Die Männer, die den Fürsten des Lebens schlugen und anspien, wenden sich nun von seinem durchdringenden Blick ab und versuchen, aus dem überwältigenden Glanz seiner Gegenwart zu fliehen. Die Knechte, welche die Nägel durch seine Hände und Füße trieben, der Soldat, der seine Seite durchstach, sehen diese Male mit Schrecken und Gewissensbissen. Mit schrecklicher Deutlichkeit erinnern sich die Priester und Obersten der Ereignisse auf Golgatha. Mit Schaudern und Schrecken denken sie daran, wie sie in satanischen Frohlocken ihr Haupt schüttelnd ausriefen. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Matthäus 27, Verse 42 und 43. Lebhaft erinnern sie sich des Gleichnisses Jesu von den Weingärtnern, die sich weigerten, ihrem Herrn die Frucht des Weinberges zu geben, seine Knechte misshandelten und seinen Sohn erschlugen. Auch gedenken sie des Ausspruchs, den sie selbst äußerten. Der Herr des Weinbergs wird die Bösewichte übel umbringen. In der Sünde und Bestrafung jener untreuen Männer sehen die Priester und Ältesten ihr eigenes Verhalten und ihre eigene gerechte Verurteilung. Und jetzt erhebt sich ein Schrei der Todesangst, lauter als der Ruf, kreuzige ihn, der in den Straßen Jerusalems ertönte, erschallt der schreckliche, verzweiflungsvolle Wehruf. Es ist Gottes Sohn, es ist der wahre Messias. Sie bemühen sich, aus der Gegenwart des Königs aller Könige zu fliehen. In den tiefen Höhlen der Erde, die sich durch den Aufruhr der Elemente bildeten, versuchen sie sich vergebens zu verbergen. In dem Leben aller, die die Wahrheit verwerfen, gibt es Augenblicke, da das Gewissen erwacht, da ihnen ihr Gedächtnis qualvolle Erinnerungen an Taten und Worte der Heuchelei vorhält und die Seele von Reue geplagt wird. Aber was sind diese, verglichen mit den Gewissensbissen jenes Tages, da Angst und Not kommt, da das Unglück wie ein Wetter kommt, Sprüche 1, 27. Die Christus und seine Nachfolger gern umgebracht hätten, sehen nun die Herrlichkeit, die auf ihnen ruht. Inmitten des Schreckens hören sie die Stimmen der Heiligen freudig ausrufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass uns helfe. Jesaja 25, Vers 9. Während des Schwankens der Erde, des Zuckens der Blitze und des Grollens des Donners ruft die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervor. Er blickt auf die Gräber der Gerechten und ruft dann: Seine Hand zum Himmel erheben. Er wachet, er wachet, er wachet, die ihr im Staube schlaft, und steht auf. Über die Länge und Breite der Erde hin werden die Toten diese Stimme hören, und die sie hören, werden leben. Und die ganze Erde dröhnt von den Tritten der außerordentlich großen Schar aus allen Heiden, Geschlechtern, Völkern und Sprachen. Aus den Gefängnissen des Todes kommen sie, angetan mit unsterblicher Herrlichkeit, und rufen: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, Vers 55. Und die lebenden Gerechten und die auferstandenen Heiligen vereinen ihre Stimmen in einem langen, fröhlichen Siegesjubel. Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. Er bietet einen auffallenden Gegensatz zu dem Volk späterer Geschlechter. In dieser einen Beziehung sieht man die große Entartung des Menschengeschlechtes. Alle aber stehen auf in der Frische und Kraft ewiger Jugend. Im Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, nicht nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. Die Sünde hat das göttliche Bild entstellt und nahezu verwischt. Aber Christus kam, um das, was verloren gegangen war, wiederherzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln und ihn seinem verklärten Leibe ähnlich machen. Die sterbliche, vergängliche, anmutlose Gestalt, einst mit Sünde befleckt, wird vollkommen schön und unsterblich. Alle Fehler und Gebrechen werden im Grabe gelassen. Wieder zum Baum des Lebens in dem lange verlorenen Paradiese zugelassen, werden die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechtes in seiner ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind. Die letzten noch gebliebenen Spuren des Fluches der Sünde werden beseitigt, und die getreuen Christi erscheinen in der Herrlichkeit des Herrn, unseres Gottes, und werden an Geist, Seele und Leib das vollkommene Bild ihres Herrn widerstrahlen. O wunderbare Erlösung, lange besprochen, lange erhofft, mit eifriger Erwartung betrachtet, aber nie völlig verstanden. Die lebenden Gerechten werden plötzlich in einem Augenblick verwandelt. Beim Ertönen der Stimme Gottes wurden sie verherrlicht. Nun empfangen sie Unsterblichkeit und werden mit den auferstandenen Heiligen dem Herrn entgegengerückt in der Luft. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Markus 13, Vers 27. Kleine Kinder werden von den heiligen Engeln in die Arme ihrer Mütter getragen. Freunde, die der Tod lange getrennt hatte, werden vereint, um nie mehr zu scheiden. Und gemeinsam steigen sie unter Freudengesängen auf zu der Stadt Gottes. Auf jeder Seite des Wolkenwagens sind Flügel und unter ihm lebendige Räder, und wenn der Wagen aufwärts rollt, rufen die Räder: Heilig, und die Flügel, indem sie sich bewegen, rufen: Heilig, und das Gefolge der Engel ruft: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Und die Erlösten rufen: Halleluja, während der Wagen sich aufwärts nach dem neuen Jerusalem bewegt. Vor dem Einzug in die Gottesstadt verleiht der Heiland seinen Nachfolgern die Auszeichnungen des Sieges und kleidet sie mit den Abzeichen ihres königlichen Standes. Die glänzenden Reihen stellen sich in Form eines offenen Vierecks auf um ihren König herum, dessen Gestalt sich hoheitsvoll über die Heiligen und Engel erhebt und dessen Antlitz voll gütiger Liebe strahlt. Von dieser unzähligen Schar der Erlösten ist ein jeglicher Blick auf ihn gerichtet, jedes Auge schaut seine Herrlichkeit, dessen Gestalt hässlicher denn andere Leute und sein Aussehen denn der Menschenkinder war. Jesaja 52, Vers 14. Auf die Häupter der Überwinder setzt der Heiland mit eigener Hand die Krone der Herrlichkeit. Jeder erhält eine Krone, die seinen neuen Namen und die Inschrift trägt, Heilig dem Herrn. In jede Hand wird die Siegespalme und die leuchtende Harfe gelegt. Dann, indem die leitenden Engel den Ton angeben, gleitet jede Hand geschickt über die Harfensaiten und entlockt ihnen liebliche Musik in reichen melodischen Akkorden. Unaussprechliche Wonne entzückt jedes Herz, und jede Stimme erhebt sich in dankbarem Lobgesang. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Vor der erlösten Schar liegt die heilige Stadt. Jesus öffnet die Perlentore weit und die Seligen, welche die Wahrheit gehalten haben, ziehen ein. Dort schauen sie das Paradies Gottes, die Heimat Adams in seiner Unschuld. Und nun ertönt jene Stimme, klangvoller als irgendwelche Musik, die je einem sterblichen Ohr gelangte und sagt, Euer Kampf ist beendet, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Jetzt geht das Gebet des Heilandes für seine Jünger in Erfüllung. Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Christus bringt dem Vater den Erlös seines Blutes untadelig vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, Judas 24, und erklärt, Hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Jesaja 8, 18 und Johannes 17, Vers 12. O Wunder der erlösenden Liebe, o Wonne jener Stunde, da der ewige Vater auf die Erlösten blicken sein Ebenbild sieht, der Missklang der Sünde beseitigt, der Bannfluch hinweggenommen und das Menschliche wiederum in Einklang mit dem Göttlichen gebracht ist. Mit unaussprechlicher Liebe heißt Jesus seine Getreuen zu der Freude ihres Herrn willkommen. Des Heilandes Freude aber besteht darin, dass er in dem Reich der Herrlichkeit die Seelen sieht, die durch sein Leiden und seine Erniedrigung errettet worden sind. Und die Erlösten werden an dieser Freude teilhaben, indem sie unter den Seligen diejenigen entdecken, die durch ihre Gebete, ihre Arbeit und ihre Opfer der Liebe für Christus gewonnen wurden. Wenn sie sich um den großen weißen Thron versammeln, wird eine unaussprechliche Freude ihre Herzen erfüllen, denn sie erblicken nicht nur die, die sie zum Herrn gebracht haben, sondern erkennen auch, dass jene andere Seelen gewonnen haben und diese wiederum andere, die nun alle in den Hafen der Ruhe gebracht, ihre Kronen zu Jesu Füßen niederlegen, um ihn in den endlosen Zeiten der Ewigkeit zu loben. Wenn die Erlösten in der Stadt Gottes willkommen geheißen werden, durchdringt ein frohlockender Jubelruf der Anbetung die Luft. Der erste und der zweite Adam sind im Inbegriff, sich zu begegnen. Der Sohn Gottes steht mit ausgestreckten Armen, um den Vater unseres Geschlechtes zu empfangen. Das Wesen, das er schuf, welches gegen seinen Schöpfer sündigte, um dessen Sünden willen der Heiland die Zeichen der Kreuzigung trägt. Wenn Adam die Spuren der grausamen Nägel erkennt, fällt er nicht an die Brust seines Herrn, sondern wirft sich demütig ihm zu Füßen und ruft, Würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Zärtlich hebt der Heiland ihn auf und bittet ihn, wiederum seine Heimat in Eden zu schauen, aus der er so lange verbannt gewesen ist. Nach seiner Vertreibung aus Eden war Adams Leben auf Erden voller Kummer. Jedes welkende Blatt jedes Opfertier, jede Trübung in der schönen Natur, jeder Makel an der Reinheit des Menschen erinnerte ihn aufs Neue an seine Sünde. Schrecklich war der Schmerz der Reue, als er die überhandnehmende Gottlosigkeit sah und in Antwort auf seine Warnungen die Vorwürfe hinnehmen musste, dass er die Veranlassung zur Sünde gegeben habe. Mit geduldiger Demut trug er beinahe 1000 Jahre die Strafe der Übertretung. Aufrichtig bereute er seine Sünde, vertraute auf die Verdienste des verheißenen Heilandes und starb in der Hoffnung auf eine Auferstehung. Der Sohn Gottes machte des Menschen Fehltritt und Fall wieder gut, und nun wird Adam durch das Werk der Versöhnung wieder in seine erste Herrschaft eingesetzt. Entzückt vor Freude betrachtet er die Bäume, die einst sein Ergötzen waren, ganz dieselben Bäume, von denen er in den Tagen seiner Unschuld und des Glückes Früchte brach. Er sieht die Reben, die seine eigenen Hände gezogen haben, dieselben Blumen, die er so gern gepflegt hat. Sein Verstand erfasst die Wirklichkeit des Anblicks. Er begreift, dass dies in der Tat das wiederhergestellte Eden ist, viel schöner jetzt, als da er daraus verbannt wurde. Der Heiland führt ihn zum Baum des Lebens, bricht die herrliche Frucht und bittet ihn zu essen. Er blickt um sich und sieht viele Glieder seiner Familie erlöst im Paradiese Gottes. Jetzt legt er seine glänzende Krone Jesus zu Füßen, fällt an seine Brust und umarmt den Erlöser. Er greift in die goldene Harfe und die Gewölbe des Himmels widerhallen von dem triumphierenden Gesang. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde und wieder lebt. Adams Familie stimmt in den Gesang ein und alle legen die Kronen zu des Heilandes Füßen wieder und beugen sich vor ihm in Anbetung. Diese Wiedervereinigung wird von den Engeln gesehen, die über Adams Fall weinten und sich freuten, als Jesus nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr, nachdem er das Grab für alle geöffnet hatte, die an seinen Namen glauben würden. Nun sehen sie das Erlösungswerk vollendet und stimmen mit in den Lobgesang ein. Auf dem kristallenen Meer vor dem Thron, jenem gläsernen Meer, das so von der Herrlichkeit Gottes glänzt, als wäre es mit Feuer vermengt, steht die Schar derer, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und sein Mahlzeichen und die Zahl seines Namens. Offenbarung 15, Vers 2. Auf dem Berge Zion stehen mit dem Lamm die 144.000, die aus den Menschen erlöst wurden und haben Harfen Gottes. Und man hört eine Stimme wie das Gebrause eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners, die Stimme der Harfenspieler, die auf ihren Harfen spielen. Offenbarung 14, 1-3 und 15, Vers 3. Sie singen ein neues Lied vor dem Stuhl, ein Lied, das niemand lernen kann, ausgenommen die 144.000. Es ist das Lied Moses und des Lammes, ein Lied der Befreiung. Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen, denn es ist das Lied ihrer Erfahrung, und niemand sonst hat eine solche Erfahrung gehabt wie sie. Diese sind's, die dem Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen von der Erde entrückt wurden, zu Erstlingen Gott und dem Lamm erachtet. Offenbarung 14, Vers 4. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben die trübselige Zeit, solche, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen, durchgemacht. Sie haben die Angst der Zeit der Trübsal Jakobs ausgehalten. Sie haben während der letzten Ausgießung der Gerichte Gottes ohne Vermittler dagestanden, aber sie sind befreit worden, denn sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Offenbarung 14, Vers 5 und 7, 15. Sie haben gesehen, wie die Erde durch Hungersnot und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne Macht hatte, die Menschen mit großer Hitze zu quälen, und sie selbst haben Leiden, Hunger und Durst erduldet. Aber nun wird sie nicht mehr Hunger noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 7, Vers 16 und 17. Zu allen Zeiten sind die Auserwählten des Heilandes in der Schule der Prüfung erzogen und ausgebildet worden. Sie wandelten auf Erden schmale Wege. Sie wurden im Feuerofen der Trübsal gereinigt. Um Jesu willen ertrugen sie Widerstand, Hass, Verleumdung. Sie folgten ihm durch schmerzliche Kämpfe. Sie ertrugen Selbstverleugnung und machten bittere Enttäuschungen durch. Aus ihrer eigenen bitteren Erfahrung lernten sie das Übel der Sünde, deren Macht, Strafbarkeit und Weh kennen und sie mit Abscheu zu betrachten. Das Wissen um das unermessliche Opfer, das zu ihrer Heilung gebracht wurde, demütigte sie in ihren eigenen Augen und füllte ihre Herzen mit Dankbarkeit und Preis, was Wesen, die nie gefallen sind, gar nicht würdigen können. Sie lieben viel, weil ihnen viel vergeben worden ist. Da sie Teilhaber der Leiden Christi gewesen sind, können sie jetzt auch an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Die Erben Gottes sind aus Dachkammern, aus Hütten, aus Gefängniszellen, von Schafotten, von Bergen, aus Wüsten, aus Grüften der Erde und aus den Höhlen am Meer gekommen. Auf Erden hatten sie Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Millionen stiegen mit Schmach bedeckt in das Grab, weil sie sich standhaft weigerten, den trügerischen Ansprüchen Satans nachzugeben. Von menschlichen Gerichten wurden sie zu den verkommenensten Verbrechern gezählt. Aber jetzt ist Gott Richter. Psalm 50, Vers 6. Nun werden irdische Urteile umgekehrt. Er wird aufheben die Schmach seines Volks. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Jesaja 25, Vers 8, Jesaja 62, Vers 12. Er hat verordnet, dass Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Jesaja 61, Vers 3. Sie sind nicht mehr schwach, betrübt, zerstreut und unterdrückt. Von nun an sollen sie immer beim Herrn sein. Sie stehen vor dem Thron mit reicheren Gewändern angetan, als die Geehrtesten auf Erden sie je getragen haben. Sie sind mit herrlicheren Kronen geschmückt, als sie je auf die Stirn irdischer Herrscher gesetzt wurden. Die Tage der Schmerzen und des Weinens sind für immer vorüber. Der König der Herrlichkeit hat die Tränen von allen Angesichtern abgewischt. Jede Ursache des Kummers ist beseitigt worden. Unter dem Wehen der Palmzweige lassen sie einen hellen, lieblichen, harmonischen Lobgesang ertönen. Alle Stimmen nehmen die Melodie auf, bis der Chor durch die Gewölbe des Himmels anschwillt. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Bewohner des Himmels antworten mit dem Zuruf: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 7, Vers 10 und 12. In diesem Leben fangen wir nun an, den wunderbaren Gegenstand der Erlösung zu verstehen. Mit unserem beschränkten Verstand können wir ernsthaft die Schande und Herrlichkeit, das Leben und den Tod, die Gerechtigkeit und die Gnade, die sich im Kreuz begegnen, betrachten und ermangeln doch, trotz äußerster Anstrengung der notwendigen Geisteskräfte, um deren volle Bedeutung zu erfassen. Die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der erlösenden Liebe werden nur dunkel begriffen. Der Erlösungsplan wird selbst dann nicht völlig verstanden werden, wenn die Erlösten sehen, wie sie gesehen und erkennen, wie sie erkannt werden, sondern durch die Zeitalter der Ewigkeit hindurch werden dem staunenden und entzückten Gemüt stets neue Wahrheiten eröffnet werden. Obwohl der Kummer, die Schmerzen und Versuchungen der Erde beendet sind und deren Ursache entfernt ist, wird Gottes Volk doch stets klar und deutlich bewusst sein, was seine Seligkeit gekostet hat. Das Kreuz Christi wird in Ewigkeit die Wissenschaft und der Gesang der Erlösten sein. In dem verherrlichten Christus werden sie den gekreuzigten Christus sehen. Nie wird es vergessen werden, dass er, dessen Macht in dem unendlichen Bereich des Himmelsgewölbes die unzähligen Welten schuf und erhielt, der Geliebte Gottes, die Majestät des Himmels, er, den Cherubim und glänzende Seraphim freudig anbeteten, sich erniedrigte, um den gefallenen Menschen zu erheben, dass er die Schuld und Schande der Sünde und das Verbergen des Antlitzes seines Vaters erduldet hat, bis das Weh über eine verlorene Welt sein Herz brach und sein Leben am Kreuz von Golgatha verlöschte. Dass er, der alle Welten schuf und jedes Geschick entscheidet, seine Herrlichkeit beiseite legte und sich aus Liebe zu den Menschen so sehr demütigte, wird stets das Erstaunen und die Verehrung des Weltalls wachrufen. Wenn die Scharen der Erretteten auf ihren Erlöser sehen und die ewige Herrlichkeit des Vaters auf seinem Angesicht erblicken, wenn sie seinen Thron schauen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit gegründet ist, und wissen, dass sein Reich kein Ende nehmen soll, brechen sie in den begeisterten Gesang aus: Würdig, würdig ist das Lamm, das erwürget wurde und uns mit Gott versöhnt hat durch sein eigenes köstliches Blut. Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. In dem Licht, das von Golgatha leuchtet, erscheinen die Eigenschaften Gottes, die uns mit Furcht und Scheu erfüllten, erhaben und anziehend. Gnade, Zärtlichkeit und väterliche Liebe sieht man in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Macht vereint. Während wir die Majestät seines hohen und erhabenen Thrones betrachten, sehen wir seinen Charakter in seinen gnädigen Offenbarungen und verstehen wie nie zuvor die Bedeutung des teuren Namens Unser Vater. Man wird sehen, dass er, der unendlich in Weisheit ist, keinen anderen Plan für unsere Seligkeit ersinnen konnte als die Opferung seines Sohnes. Der Lohn für dies Opfer ist die Freude, die Erde mit erlösten, heiligen, glücklichen und unsterblichen Wesen zu bevölkern. Die Folge des Kampfes unseres Heilandes mit den Mächten der Finsternis ist die Freude der Erlösten, die in Ewigkeit zur Verherrlichung Gottes widerhallt. Und so groß ist der Wert der Seele, dass der Vater durch den bezahlten Preis entschädigt ist und Christus selbst Genugtuung empfindet, wenn er die Früchte seines großen Opfers sieht.